Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, so im Leben. Man sucht sich die Probleme, die Situation nicht heraus. Ne? Manchmal empfinde ich so den Wandel oder das Leben wie so eine Gratwanderung. Und mir ist in den letzten Wochen auch so bewusst geworden, es sind nicht immer die großen Ereignisse, die dich zu Fall bringen, ne, oder die dich irgendwie ausnocken. Es sind manchmal so die kleinen Dinge. Wie man an dem Bild sieht, ich weiß nicht, wer schon mal so eine Wanderung gemacht hat. Ich hatte schon mal so eine Wanderung gemacht, wirklich auf dem Grat. Da ging es links steil runter, rechts steil runter. Und egal, wie viel Zentimeter du nach links abgewichen wärst, du wärst runtergefallen. Ne? Kleine Abweichung und du wärst unten gelandet. Oder irgendwo hängen geblieben. Das heißt, manchmal ist es so, du hast so dieses Gefühl oder diesen Kampf, diese Herausforderung, wirklich so in dieser Spur zu bleiben. Du merkst so, es stürmt, es tobt. Es ist so ein richtiger Kampf, ne, da dran zu bleiben. Ich möchte euch aus dem Psalm lesen. Jetzt gucken wir mal, ob es geht. Egal, ich lese trotzdem aus dem Psalm. Da heißt es, von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Und ihr seid so emanzipiert, ihr Frauen, auch eines, die Schritte der Frauen fest werden. Also von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Das heißt, egal, wie steil der Abhang ist, egal wie schmal der Weg, egal was du fühlst, egal wie der Sturm tobt, egal wer dein Hintermann ist, dein Vordermann, oder was du auch siehst, Gott macht deinen Schritt fest und Gott hält dich an der Hand. Du hast natürlich vorher die Entscheidung auch getroffen für Gott, ne? Das ist klar. Aber Gott hält dich an der Hand. Mir kam auch letztens so dieses Bild, also bei mir im Geschäft geht es gerade ziemlich stürmisch einher, oder wir haben, denke ich, den Wendepunkt erreicht jetzt. Und ich habe so dieses Bild gehabt, ich habe es jetzt erzählt, wo wir auf der Prinzbachhütte waren, von diesem Sturm, wo die Jünger auf dem Boot unterwegs waren, auf dem See, ne, und die drohen unterzugehen. Und was war mit Jesus? Der pennt auf seinem Lieblingskissen. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal so geht, du denkst, hey Jesus, Gott, hier Wasser, leck, mein Boot sinkt, wo bist du hier, ne, in dieser Situation? Vielleicht denkt ihr das auch nicht, weil ihr glaubensmäßig ganz stark seid. Mir geht es manchmal so, oder mir ging es auch so, wo ich gefragt habe, Herr, wo bist du in dieser Situation, was ist der Sinn hier, was ist hier los, warum schläfst du, ne? Und eigentlich wäre so eher lieber mein Wunsch, wenn ich so an dieses Ereignis oder dieses Gleichnis denke, wo ich denke, ich würde gern mit Jesus tauschen. Ne? Ich schlafe auf deinem Lieblingskissen, Jesus, und du kümmerst dich da um das Schiff. Aber was macht Jesus hier? Er scheltet seine Jünger. Ne? Er sagt, er bedroht zwar den Sturm, aber eigentlich war die Lektion, die, ja, du hast alle Werkzeuge, um den Sturm zu stillen. Du hast die Autorität. Du hast alle Möglichkeiten. Du hast meine Kraft, ne, diese Dynamis. Du musst den Hahn halt aufdrehen, dass das Wasser kommt, aber du hast eigentlich alles. Es gilt, in diesen Stürmen stark zu werden, den Glauben einzusetzen. Er möchte, dass du den Glauben einsetzt. Ich persönlich würde es vorziehen, lieber zu schlafen, als Gott es irgendwie regelt, ne, und ich wache auf und bin am anderen Ufer und alles ist gut, ne, und die Sonne scheint. Leider nicht so, ne? Gott bringt uns manchmal durch solche Situationen, weil er möchte, dass unser Glaube stark wird, dass unser Tritt fest wird. Es ist wie beim Trainieren, ne? Ich weiß nicht, wer von euch Marathon trainiert, ne? Ihr könnt es wahrscheinlich besser beschreiben, ne? Der ganze Körper stellt sich um, ne? Man trainiert, die Muskeln werden stark und so weiter. Und so ist es auch im Glauben. Wir müssen, unsere Glaubensmuskeln müssen stark werden. Unser Vertrauen ich möchte jetzt auf dieses Wort ganz bewusst umschwenken, dieses Vertrauen muss groß sein. Wir haben einen großen Gott und nur wenn dieses Vertrauen da ist, in diese Größe, in diese Möglichkeiten, nur dann wird dieser Strom fließen, nur dann bin ich online. Ja. Wenn ich diese, wir haben vorhin gesungen, ich will dich sehen, ne? Öffne mir die Augen des Herzens. Und das ist eigentlich so das Thema heute. Es geht darum, dass Gott dich sieht in deiner Situation und es geht darum, dass wir ihn sehen. Ne? Das steht auch auf der Folie, die ihr nicht sehen könnt. Das sind aber die zwei Punkte. Einmal, dass Gott dich sieht in deiner Situation. Er weiß, dass du hier kämpfst. Ne? Er weiß vielleicht, dass dein Führer schon abgestürzt ist oder nicht mehr da. Er weiß, dass du vielleicht eine Weile gebraucht hast, dass du da durchackerst, dass du schwitzt, dass du Angst hast. Ne? Er weiß um deine Situation. Er sieht dich. Ist okay, Christoph. Er sieht dich. Ne? Und das andere ist aber, jetzt kommt das Gegenbild, auch es ist wichtig, dass wir auch Gott sehen. Ne? Dass wir diese Größe, diese Herrlichkeit sehen, diese Möglichkeiten. Nur dann wird sich das manifestieren. Nur dann wird diese Dynamis, ne? Der Heilige Geist ist diese Kraft, da steht Dynamis im Griechischen. Dynamit kommt davon, dieses Wort. Und das ist ein Kraftpotenzial. Das heißt, dieses Potenzial ist da, aber es muss geweckt werden. Ne? So wie bei der Elektrizität, ne? Habt ihr vielleicht in Physik noch, du hast eine Batterie, aber du musst diese Drähte anschließen, dann brennt das Lämpchen. Wenn du die Drähte nicht anschließt, und dann auch noch richtig rum, ne? Dann passiert nichts. Bei vielen passiert nichts. Du denkst, Gott, wo bist du, Gott, ne? Aber wir müssen die Drähte anschließen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen arg banal, ne? Aber es ist wirklich so. Wir müssen zu Gott kommen. Und manchmal, ja, ist es schwierig, zu Gott zu kommen in der Situation, ne? Die Jünger haben auch erst gewartet, bis das Schiff fast am Untergehen war, um Jesus zu wecken. Wobei sie hätten ja vorher die Autorität einsetzen sollen. Also Gott sieht dich, ne? Und er macht deine Schritte fest. Und sie werden dadurch fest, dass du auch ihn siehst, ne? Aber hier ist so der Kern. Du bist ihm wichtig, er sieht dich. Und ich bin gestern eigentlich an einer Stelle hängen geblieben. Möchte ich lesen, es dauert ein bisschen länger. Das ist im Samuel, da geht's um die Hanna. Und ich möchte euch das sehen. Das ist so dieses, wo Gott sieht und wo wirklich was draus entsteht. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, ne? Die hat den Samuel geboren. Hat aber, war nicht ganz so einfach. Es war ein Mann, jetzt kommen schwierige Namen, von Ramat Jaim Zophim vom Gebirge Ephraim. Der hieß Elkana, ein Sohn Jeroams, des Sohnes Elihos, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Ich glaube, den Vers wiederholen wir nachher nicht. Er hatte zwei Frauen. Eine hieß Hannah, die andere Penina. Ne? Wisst ihr, warum meine Tochter übrigens Hannah heißt? Darf ich persönlich werden? Das ist diese Stelle, ne, wo ich war. Das ist dieses hebräische Shana. Das heißt Gnade. Die Begnadete. Oder die Begünstigte. Also nicht beknackt, aber begnadet. Penina heißt, glaube ich, Koralle. Ne? Die Begnadete. Kommen wir nachher noch drauf. Penina hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Ne? Jetzt kommt's, ne? Dieser Mann ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, um vor dem Herrn Zebaoth anzubeten und zu opfern. Dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, als Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke. Aber Hannah gab er ein doppeltes Stück, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Das heißt, es war eine echt bescheidene Situation für die Hannah. Sie ist eine, also, wenn wir das Bild nochmal vor Augen haben, das war ein übler Weg, den sie da ging. Sie ist gepiesackt worden, gequält worden. Auch zu der damaligen Zeit war das wie so ein Fluch, ne, wenn man keinen Nachwuchs bekommen hat. Also gerade für die Frau. So ging es alle Jahre, also es ging mehrere Jahre. wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, betrübte jene sie, dann weinte sie und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du und warum isst du nichts und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Also in Silo stand das Zelt der Begegnung. Eli aber, der Priester, saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. So, jetzt kommt, setzt es ein. Sie war von Herzen betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr. Gelobte ein Gelübde und sagte: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen, an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, auf seinen Kopf kommen. Und als sie so lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund, denn Hanna redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sagt zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hanna aber antwortete: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine lose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer meine Traurigkeit bis jetzt geredet. Eli antwortete: Geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr traurig drein. Ich möchte hier mal aufhören. Es geht weiter, wo Hanna schwanger wurde. Und sie war ein Sohn, nannte ihn Samuel. Das heißt, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Es war so die Situation hier. Sie schüttete ihr Herz aus. Ich denke, Gott hat die Situation gesehen. Ich weiß nicht, warum er ihren Leib verschlossen hat. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum es Jahre gedauert hat. Auf jeden Fall, irgendwann war der Punkt, wo, da war sie wahrscheinlich am Ende. Sie konnte nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er sowas kennt. Du bist am Ende und es gibt nur noch dieses Gebet mit den 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, Buchstaben, wo du nicht mehr weiter kannst. Auf jeden Fall, Gott sieht die Situation. Ich glaube, er hat das die Jahre vorher auch gesehen. Aber hier passiert was. Sie schüttet ihr Herz aus. Sie ist wirklich so an dem Punkt, wo sie diesen Hahn irgendwie zum Aufdrehen bringt, durch ihre Herzenshaltung. Sie verbindet die Batterie, dieses Kraftpotenzial. Und Gott sieht dieses Herz. Und es passiert was. Aber selbst in dieser Situation fällt euch auf, der Eli denkt, sie ist betrunken. Selbst da noch, Nicht nur genug, dass sie gepiesackt wird, all die Jahre gequält wird, von der praktisch zweiten Frau, von dem Elkana. Nein, noch da, wo sie ihr Herz ausschüttet, machte der Eli noch dumm an. Also, es ist wirklich so aber sie bleibt beharrlich, sagt: Nein, ich bin keine lose Frau, ich habe mein Herz ausgeschüttet. Und die Geschichte geht weiter, ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte. Sie wird schwanger und Gott schenkt ihr den Samuel, der vom Herrn erbeten ist. Sie entwöhnt ihn erst und mit 3 Jahren bringt sie ihn dann dem Eli in den Tempel, erfüllt ihr Versprechen. Es gibt auch einen tollen Lobgesang der Hanna, der nicht in die Psalmen aufgenommen wurde, aber der von den Juden immer gesungen wird. Da ist also wirklich was passiert. Und mir ist auch noch aufgefallen, Gott hat sie gesehen. Die Hanna hatte auch diese Begegnung, wo sie ihr Herz ausgeschüttet hat. Und Gott schenkt ihr nicht nur den Samuel, sie kriegt nachher noch 3 Söhne und 2 Töchter, 5 an der Zahl. Vielleicht für die es interessiert, so 5 ist so die Zahl der Gnade. Hanna heißt Gnade, das passt alles zusammen. Gott ist ja wirklich gnädig. Und es passiert aber noch viel mehr. Ich glaube, dass ihr Gebet hat noch viel mehr bewirkt, nicht nur für sie selbst, sondern mit dem Samuel wird der prophetische Dienst in Israel geboren. Also Gott macht noch viel mehr aus dieser Situation. Ja, der Samuel etabliert Prophetenschulen und vorher war lange Zeit kein Wort mehr in Israel, wenn ihr liest. Das heißt, hier passiert wirklich was. Da wird nicht nur ein Kind geboren, sondern Gott setzt da enorm was frei. Wirklich einen prophetischen Dienst setzt Gott frei. Und was war die Ursache, der Auslöser? War diese Frau, wo sogar der Geistliche, ne, eigentlich noch dachte, sie ist betrunken. Ich möchte euch Mut machen. Vielleicht kommst du auch zu Gott und andere Christen, vielleicht die, die eigentlich reifer sein sollten, stehen dir sogar noch im Weg und machen dich blöd an. Ne? Aber Gott sieht dich. Gott sieht deine Situation. Gott sieht dein Gebet. Lass dich nicht abschrecken von anderen. Die Hanna hat sich von dem Eli nicht abschrecken lassen, sondern sie ist wirklich zu Gott gekommen, voll und ganz, und hat ihre Hilfe von ihm erwartet. Wir haben noch ein anderes Gleichnis. Das ist, was mir zuerst eingefallen war. Ihr kennt es vielleicht von der Hagar. Das war auch eine blöde Situation. Abraham hatte keine Kinder bekommen, hat dann mit der Hagar quasi den Ismael gezeugt. Ne? Das war damals möglich, ne? War der Joris sein Sohn, war aber nicht die Verheißung. Ne? Er wollte es selber in die Hand nehmen. Und da gab es auch diesen Streit, oder diese Hänselein, die Sarah ist da gehänselt worden, und sie hat praktisch die Hagar vertrieben. Ne? Und die Hagar musste fliehen mit dem Israel. Und dann war sie wirklich auch am Ende. Und dann kam Gott und hat sie eigentlich wirklich da gerettet mit ihrem Sohn. Da kam auch, ne, der Gott, der mich sieht, hat sie diesen Brunnen genannt. Ich möchte es nur insoweit erwähnen, weil Hagar eigentlich nicht Teil der Verheißung war. Ne? Ismael eigentlich bis jetzt Probleme bereitet, ne, oder die Nachfahren Ismaels. Und Gott aber trotzdem hier dazu stand, was Abraham gemacht hatte. Ne? Der Jure war ja sein Sohn. Das heißt, wenn Gott hier in dieser schrägen Situation, ne, sogar der Hagar hilft und dem Ismael und auch die Verheißung wahrmacht, ne, großes Volk, wie viel mehr wird er dann uns helfen? Wie viel mehr wird er dich segnen, die wir Kinder der Verheißung sind? Ne? Versteht ihr den Bogen? Wenn selbst da war Gott so gnädig, wo menschlich, weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, ne? Wenn du so in die Zukunft schaust, denkst du, kann man ja gleich hier nur die Weichen richtig stellen. Aber nein, Gott steht zu seinem Wort, auch in dieser Situation, obwohl es sie kein Teil an dieser Verheißung hatte. Aber wir haben Teil an der Verheißung, wir sind seine Kinder. Wie viel mehr wird Gott dich sehen und zu dir stehen, deine Tritte festmachen? Und ein wichtiger Schlüssel zieht sich eigentlich auch heute so durch den Lobpreis durch und durch die Worte. Es geht hier um seine Gegenwart in unserem Leben. Das ist diese Facette, ne? Und er sieht dich. Und wir brauchen diese Herzensaugen, gerade in den schwierigen Situationen. Also mir ist es gegangen die letzten Wochen, dass ob es der Feind war, selbst produziert, die Umstände, wie auch immer. Mein Fokus wurde weggerichtet, ne? Immer auf das Negative. Und manchmal, egal wie du kämpfst oder wie du dich anstrengst, das ist wie wenn du gehst auf diese Gratwanderung, ne? So balancierst und dein Blick wird so nach unten geheftet, ne? Und du wirst nach unten gezogen, unwillkürlich. Kennt ihr das? Das heißt, man will dich zum Absturz bringen. Und es ist schwer, dass du den Fokus wirklich auf Jesus richtest, dass du in der Spur bleibst. Und der Schlüssel ist, dass wir wirklich so Jesu Gegenwart und was es bedeutet in unserem Leben erkennen. Das ist, Gott sieht dich, aber ich habe diese Herzensaugen, ich sehe, was Jesus für mich bedeutet. Diese Gegenwart in meinem Leben. Vorhin das Bild mit diesen Ackerschollen, die ganz vertrocknet sind, auseinandergerissen. Jesu Gegenwart bringt den Geist, bringt dieses Wasser, ne, auf was immer das für ein Lebensbereich ist. Aber ich muss Jesus erkennen. Ich muss es erkennen für meine Situation. Und das ist der Schlüssel. Das ist auch da, wo Jesus die Jünger rügt auf dem Boot und sagt, ihr hättet es selber machen sollen. Ja, ich möchte, dass ihr lernt, hier die Autorität wahrzunehmen, dass ihr habt den Schlüssel, nehmt es. Ne? Das ist da, wo wir im Glauben wachsen, da, wo Gott uns stark machen möchte, in diesem Vertrauen, in diesen Möglichkeiten, die wir haben. Deswegen ist es wichtig, diese Lektion zu lernen, wo wir im Sturm sind, wo wir auf diesen schwierigen Weg haben. Und wir sehen auch an der Hanna, wie wichtig es ist, gerade in solchen Situationen, und sie war ja wirklich am Ende, ne, Jahre ging diese Quälerei, der Eli hat sie nicht richtig anerkannt, ne, aber sie hatte Gott gesucht mit ganzem Herzen. Wirklich mit ganzem Herzen. Und da, wo wir wirklich von ganzem Herzen Gott suchen, da wird er sich finden lassen. Da liegt die Verheißung drauf. Und Gott wird dich nie hängen lassen. Das ist so dieses Gott sieht dich, aber dieses andere, ne, dass Gott eigentlich unseren Blick auf sich richtet. Gerade wenn wir ihn suchen, das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass er uns sieht, dass er da ist, dass diese Gegenwart wirklich präsent ist und dass sie Auswirkungen hat. Das heißt, wichtig ist in dem Moment, dass mein Herz, dass ich wirklich diese Herzensaugen habe, weiß, ja, Jesus ist bei mir in dieser Situation. Und wenn Jesus bei mir ist, dann ist alles möglich. Dann habe ich den, der das Universum geschaffen hat, der die Welt durch sein Wort trägt. Ich habe ihn bei mir. Aber nur dieses Vertrauen und dieses ihn sehen, seine Möglichkeiten, setzt dieses Potenzial frei. Versteht ihr, was ich meine? Er kann noch so. In meinem Leben gab es viele Situationen, wo ich mir gewünscht habe, ich könnte die Uhr vorwärts stellen. Und ich bin durch Dinge gegangen, wo danach konnte man mich so durch einen Türspalt durchschieben. Ne? So klein war ich und so fix und alle. Wo war Jesus in dieser Situation? Wo meint ihr, wo war Jesus da? Ihr habt solche Situationen sicherlich auch gehabt. Wo war Jesus, wo es dir wirklich dreckig ging? Er war trotzdem bei dir, ne? Aber wir haben ihn nicht gesehen, ne? Wir waren in der Situation, wir waren auf diesem Negativen, was auch immer die Situation war. Jesus möchte unseren Blick wirklich auf ihn richten, dass wir ihn erkennen. Und wenn du dann wieder in so eine Situation kommst und du hast es gelernt, deinen Blick auf ihn zu richten, dann gehst du ganz anders durch diese Situation durch. Ich kann mich erinnern, dass ich in schwierigen Sitzungen war und ich hatte wirklich so das Gefühl oder diese Sicht, der Vater steht da hinten, ist bei mir, ne? Und ich wusste, er ist bei mir. Egal, was die Leute über mich denken, egal, wie sie auf mir rumhacken, mein Vater ist bei mir, Jesus ist bei mir, ne? Er stärkt mir den Rücken. Die können mich mal, ne? Das ist jetzt nicht schön formuliert, aber das ist so, du weißt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Warum? Weil ich ihn gelernt habe, ihn zu sehen. Es ist einfach, Jesus zu sehen, wenn es uns gut geht, wenn wir tollen Lobpreis haben, ne, wenn wir Folge 7 schweben. Das ist kein Problem. Ich kann dir auch sagen, da geschieht auch kein Wachstum, sorry. Es geschieht Wachstum da, wo Schwierigkeiten sind. Ne? Deswegen heißt es, wir müssen durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. Da entsteht Wachstum. Ihr kennt das auch bei den Bäumen. Ne? Ich weiß ja, ob wir einen Förster da haben, der könnte es jetzt besser erklären, mit diesem Baumring. Ne? Da gibt es diese zwei Wachstumsphasen. Die eine Phase bei den Bäumen, das sieht man an den Ringen, ob sie weiter auseinander sind oder näher beisammen. Die eine Wachstumsphase ist, wo es schnell geht, ne? Und da sind diese Ringe, glaube ich, weiter auseinander. Das gibt Flexibilität. Und das andere, wo zur Winterszeit, wo sage ich mal, die Umstände schwer sind, das gibt Stabilität, ne? Und das ist auch im Glauben so. Stabilität, das ist da, wo Wachstum geschieht. Gott möchte deinen Blick ganz neu auf ihn richten, auf seine Möglichkeiten. Manchmal gebraucht er Stürme dazu, Lebenssituationen, die einfach bescheiden sind. Manchmal ist es auch wichtig, dass du wie die Hanna wirklich so zu Gott kommst und wirklich rufst, ne? und ihm da wirklich begegnest. Und ich möchte euch auch einen Vers lesen, der mich sehr gestärkt hat diese Woche, aus Daniel 11, 32, der das eigentlich so ausdrückt, wenn du erkannt hast, Jesus in deinem Leben, diese Möglichkeiten, dann hast du eigentlich vor nichts mehr Angst. Und das ist in Daniel 11, 32. Da, ich lese den B-Teil nur. Aber die Menschen, die ihren Gott kennen, werden stark sein und handeln. Ja. Aber die Menschen, die ihren Gott kennen, werden stark sein und handeln. Das heißt, diese Stärke, unsere Stärke kommt, anders formuliert, aus dieser Intimität, Beziehung mit Jesus. Gott möchte deinen Blick, Jesus möchte deinen Blick ganz neu auf ihn richten. Ja, er ruft dich in seine Gegenwart hinein. Das ist so, er ruft dich hinein, so wie die Jünger. Er hat die Jünger herausgerufen. Nicht umsonst heißt Gemeinde die Herausgerufenen. Ne? Er ruft uns heraus in seine Gegenwart vor allem und Nachfolge. Und Jesus hat dich gesehen und deswegen hat er dich auch herausgerufen. Gott richtet unseren Blick auch auf sich durch sein Handeln, durch das, was er tut. Ich möchte Sprüche 3, 5 und 6 lesen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern denke an ihn in all deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Ich glaube, das ist so der Schlüssel auch für den Alltag. Und ich mag dieses Erlebnis mit dem Fischzug, ne? Lukas 5. Vielleicht können wir da kurz noch einsteigen. Lukas kennt wahrscheinlich die Geschichte. Ich setze mal ein ab Vers 5. Der Simon antwortet: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Vorher sagt er, ne, fahre nochmal hinaus und werf die Netze aus. Das war sachlich, fachlich betrachtet Schwachsinn, ne, was Jesus erzählt hatte. Die Jünger kannten sich aus, waren Profifischer. Und doch sagt der Simon, auf dein Wort, er lässt sich darauf ein. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. Ne? Vielleicht beleidigt es deinen Verstand, wenn der Heilige Geist manche Dinge sagt oder tut. Manchmal will er dadurch dein Herz erreichen. Aber er weiß es doch immer besser. Lassen wir uns darauf ein, so wie der Petrus. Und der Petrus hat hier diese Begegnung, die, glaube ich, etwas bewirkt. Und ich glaube, dass meine persönliche Meinung ist, dass diese Begegnung ganz wichtig war in seinem Glaubensleben und ihn zu dem Petrus gemacht hat, den wir kennen, den wir vielleicht auch ein Denkmal heben wollen. Ne, die haben, sie taten, und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und der Netz zerriss. Da winkten sie ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, damit sie ihnen zu Hilfe kämen. Und sie kamen, füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Ne? Also wenn Jesus möchte, dass dein Schiff untergeht, dann weil du so viel Frucht in deinem Schiff hast, so viel Fische, dass es zu sinken droht. Ne? Aber nicht, dass, um dich zu vernichten. Und hier merkt es Jesus, ne? Als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst. Und alle, die bei ihm waren, über diesen Fischfang, den sie miteinander getan hatten. Ne? Und hier kommt so nochmal die Berufung. Fürchte dich nicht, nette. Von nun an wirst du Menschen fischen oder fangen. Das heißt, was ist hier passiert? Was war hier los? Ich glaube, es war dieses, Jesus war schon die ganze Zeit da gewesen, ne? Beim Petrus. Und plötzlich hat er etwas erkannt. Diese Macht, diese Möglichkeiten, dieses Potenzial, Dynamis, ne? Heiliger Geist, Dynamis. Und es ist wirksam geworden im Alltag, in seiner Alltagssituation. Es war nicht abstrakt, er hat keine Pneumatologie studiert, wo es um Heiligen Geist geht und tolle Referate gelesen. Es war ganz real, konkret, praktisch. Und so ist Jesus. Jesus ist ganz real, konkret, praktisch. Und diese Offenbarung setzt hier etwas frei. Und wir brauchen diese Offenbarung, aber wir brauchen, ne, einen Schritt vorher auf dein Wort hin. Viele warten auf den großen Fischzug, aber, ach Herr, ich weiß nicht, ich habe heute keine Zeit und ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich dich richtig gehört habe und das hat gestern auch nicht funktioniert und bei dem funktioniert es auch nicht. Was auch immer wir für Ausreden haben oder wo wir uns vielleicht nicht trauen oder wo wir, wie auch immer, aber hier gilt Gehorsam. Ich hätte auch Glauben sagen können, aber ich sage jetzt bewusst Gehorsam. Ja? Das heißt nicht den Verstand ausschalten, aber es heißt hier, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Das heißt, ich entscheide hier, ich entscheide mich für Glauben. Das nenne ich Gehorsam. Ich entscheide mich, trotz besserem Wissen, trotz dass es gestern nicht funktioniert hat, ich mich vielleicht gar nicht geistig fühle. Kennt ihr das Gefühl? Leute kommen, wollen Gebet von dir und du denkst, oh, nicht jetzt. Ich wollte mich gerade in meiner Höhle verkriechen und mich irgendwie bemitleiden. Und plötzlich wirst du gefordert, ne? Und du merkst aber, dass Gott sich dazu stellt, ne, wo du die Entscheidung triffst. Ja, okay, ich bete für dich, ne? Weil der Heilige Geist wirkt, nicht du. Was wollte ich jetzt sagen? Sorry. Die Entscheidung ist wichtig, ne? Dass du die Entscheidung triffst. Und Gott stellt sich dazu. Und das ist ein Gehorsamsschritt. Der wird dich vielleicht einiges kosten. Der wird vielleicht deinen Verstand beleidigen. Was auch immer. Aber dieser Gehorsamsschritt ist wichtig. Und er setzt dieses Potenzial frei. Und wenn wir das tun, wird es mehr werden. Wir werden hineinwachsen in dieses Potenzial, in die, ja, was der Heilige Geist wirken kann, in uns, durch uns, weil Jesus da ist. Und wir werden begreifen, wenn Jesus bei mir ist, ist alles möglich. Ihr kennt vielleicht die Situation, wo der Disput war zwischen Mose und Gott. Das Volk hatte mal wieder gesündigt. Und Gott hat gesagt, ich habe die Nase voll von dem Haufen. Ne? Dann Mose hat ihn irgendwie so halb rumgekriegt. Und Gott sagt, ich werde einen Engel schicken, ne? Damit es mich nicht so ärgert. Ne? Der Engel, der hat vielleicht bessere Nerven. Nee. Aber Mose sagt, nein, ich will, dass du vorangehst, dass du anwesend bist. Ne? Der Mose wusste das. Ich will diese Gegenwart Gottes haben. Und wisst ihr auch was? Vielleicht die schlechte Nachricht. Diese Gegenwart Gottes, das wird dich auch einen Preis kosten. Das wird dich auch was kosten. Das ist nicht etwas, was einfach so da ist. Da ist diese Gegenwart umsonst. Ne? Der Thron der Gnade, der Weg ist offen. Aber das ist dieser Glaubenskampf. Diese Gratwanderung, wo du in dieser Verantwortung bist, den Fokus wirklich darauf zu halten, so wie Hannah, du kommst mit ganzem Herzen, schüttest dein Herz aus, du musst an diesem Punkt sein. Das ist dieser Kampf, dieser Preis. Aber dann antwortet auch Gott. Es ist kein Larifari irgendwas, sondern du musst hundertprozentig da dran sein, da drin sein, sonst macht es keinen Sinn. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wenn wir zu Gott kommen, dann wirklich hundertprozentig. Meistens haben wir diese 100% erreicht, wenn es uns so dreckig geht, dass ja wir nicht anders können. Ich wünsche mir für mich zumindest, dass ich vorher schon, ne, bevor ich mit dem Rücken an der Wand stehe, sage, ich möchte hundertprozentig da sein und wirklich zu Gott kommen. Ich möchte diese Beziehung pflegen, auch wenn der Alltag so vieles zuschüttet, es stressig ist. Ich möchte mir diese Zeitfenster rausnehmen. Gibt übrigens auch sowas wie Kalender, ne? Habt ihr das schon mal gehört? Manchmal hilft es, ne, dass ich mir das in Kalender eintrage. Manche brauchen das auch nicht. Wie auch immer. Es wird dich was kosten. Vielleicht wirst du früher aufstehen müssen, vielleicht, keine Ahnung, später ins Bett gehen. Wie auch immer. Ich werde dir keine Regeln aufstellen. Nichts habe ich so sehr gehasst, wie wenn so Sprüche kamen, du musst morgens deine stille Zeit machen, wenn du verheiratet bist, noch mit deinem Ehepartner und so weiter. Ne, gab es immer so. Du musst deinen Weg finden, wie du deine Zeitfenster mit Gott füllst. Ne? Ob beim Bügeln, keine Ahnung, im Wald, beim Fahrradfahren, wenn du die Kinder abholst im Kindergarten. Gott sieht dein Herz an. Das heißt, da wo du zu Gott kommst, egal wo es ist, wird Gott dir begegnen. Und ich wünsche uns diese Begegnung wie bei der Hanna, auch bei dem Petrus wirklich so im Alltag, mitten im Alltag. Ne? Und Gott ist so, der wird dir mitten im Alltag begegnen. Wenn du sagst, ja, ich versuch's, ich komme zu dir, ich probiere es aus, ich möchte. Gott möchte dieses Ja, ich will trotzdem von dir haben. Und dann wird er dir begegnen. Vater, ich danke dir, dass du ein wunderbarer, treuer Gott und Vater bist. Ich danke dir, Vater, dass du jedem hier ganz neu begegnen möchtest, dass du bist der Gott, der sieht bei jedem die Situation, die Kämpfe, die Tränen, die Enttäuschung, die Entmutigung, vielleicht auch da, wo wir verletzt worden sind von anderen Geschwistern, vielleicht von denen, die uns hätten eigentlich helfen sollen. Herr, du siehst es, Vater. Und ich bete jetzt, dass du die Herzen berührst, dass wirklich so der Blick weggewendet wird auf dich, Jesus. Weg vielleicht von Enttäuschung, Entmutigung, den Menschen, dem was schief lief, neu auf dich, Jesus. Und dadurch wird neu was freigesetzt. Und ich bete um diese Freisetzung in unserem Leben, Jesus. Wie bei dem Petrus, wo er dann wirklich so auf die Knie ging, sagt, ja, mein Herr, mein Gott, du, es ist alles möglich. Und ich bete darum, Jesus, dass du uns da wirklich abholst, dahin bringst, dass wir wirklich bemüht sind und darum kämpfen, deine Gegenwart in unserer Mitte zu haben, weil dadurch alles möglich ist. Ich danke dir für deine große Liebe, Jesus, für uns und für jeden Einzelnen. Amen.